Freitag um 18 Uhr gibt es bei Nextmove die spannendsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität in unseren Next News. Und das sind heute unsere Themen. Zulassungszahlen. Deutschland trennt Elektromobilität. Tesla Model 3 mit 700 Kilometern Reichweite. Elons Visionen. Fragwürdige Preisumstellung an Tesla Superchargern. Laden zum halben Preis. Und R-König-Schau. Film ab. Zulassungszahlen. Im September gab es einen leichten Anstieg der Neuzulassungen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat. Mit knapp 209.000 Pkw wurden jedoch erneut weniger Fahrzeuge zugelassen als in den Septembermonaten der beiden Vorjahre. Bei den E-Autos gibt es zumindest vorsichtig positive Tendenzen. Im September waren es 34.479 E-Autos und damit seit langem mal wieder ein Wert, der über dem Vorjahresniveau des Referenzmonats liegt, konkret um 9% über September 2023. Das ist natürlich keine Kunst, denn vor einem Jahr gab es nach dem Auslaufen des Umweltbonus für gewerbliche Antragsteller einen Einbruch. Der September war damit in absoluten Zahlen der zweitstärkste Monat des Jahres. Wichtiger in der Betrachtung ist wohl der Anteil am Gesamtmarkt, der mit immerhin 16,5% Elektroanteil einen Bestwert im laufenden Jahr erreicht. Sogar der Dieselantrieb, der es auf 15% schaffte, wurde seit langem mal wieder überboten. Insgesamt liegen die E-Auto-Zulassungen natürlich trotzdem unterhalb der Erwartungen. Wir sind gespannt, was 2025 bringt. Schauen wir jetzt aber noch auf die einzelnen Modelle im Monat September. Auf Platz 1 der Skoda Enyaq, 3.406 Autos. Knapp dahinter das Tesla Model Y auf Platz 2. Das Model 3 immerhin mit in den Top 20 dabei, aber nur auf Platz 17. Auf Platz 3, so weit oben war er noch nie, der VW ID.7, gefolgt von der Baureihe VW ID.4 und 5. Auch der Mini läuft wieder hoch auf Platz 5. Auffällig ist erneut die deutsche Dominanz. Insgesamt kommen 15 Modelle in den Top 20 von deutschen Konzernen. Mercedes mit Modellen auf den Plätzen 11, 12 und 14. BMW platziert sich auf 7, 15 und 16. Auffällig sind der Ford Explorer und der neue Macan. Hier haben die Auslieferungen begonnen. Gestartet ist auch der Cupra Tavascan mit 369 Exemplaren, nicht in den Top 20, aber auf Platz 27. Und der Audi Q6 e-tron mit 283 Autos auf Platz 28. Und wen vermissen wir im September in den Top-Platzierungen? Kia und Hyundai schaffen es mit IONIQ 5 und EV6 nur auf die Plätze 21 und 22. Der Kona war in den Top 20. Der Volvo EX30 diesmal nur auf Platz 23. Auch die beiden Smart-Modelle sind oben nicht mehr dabei. Vor allem der Hashtag Free liegt nur bei 143 Stück. Stellantis ist weiter auf Tauchstation. Der Fiat 500 landet zwar auf Platz 13, aber die anderen Marken des Konzerns finden kaum noch statt bei E-Autos. Bei Opel sind es 413 Fahrzeuge verteilt auf 7 Modelle. Bei Peugeot 355 Autos auch hier auf 7 Modelle verteilt. Aber Stellantis ist damit nicht allein. Auch Renault ist schwach. Hier sind es 243 Autos, die sich auf 6 Modelle verteilen. Offenbar gibt es bei den genannten Herstellern derzeit wenig Ambitionen, Elektroautos zu verkaufen. Deutschland trennt Elektromobilität. Wir präsentieren hier regelmäßig Trends und Analysen zum Markthochlauf der Elektromobilität. Die eben gezeigten Zulassungszahlen sind da ein wichtiger Baustein. Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Boom der Neuzulassung in Deutschland der letzten Jahre in Teilen auch auf das sogenannte BAFA-Karussell zurückzuführen ist. Das heißt, die Mitnahme der staatlichen Förderung und Abfluss junger Gebrauchter ins Ausland. Insofern stellt sich die Frage, wie groß denn der reale Rückgang, also bereinigt um das BAFA-Karussell, 2024 überhaupt ist. Und wer ist eigentlich schuld daran, dass der Markthochlauf 2024 ausgerechnet im Autoland Deutschland ins Stocken geraten ist? Ist es die Bundesregierung, die mit der Streichung des Umweltbonus quasi über Nacht bei der Förderung den Stecker gezogen hat? Sind es einzelne Politiker, die CO2-Flottenziele in Frage stellen, von Technologieoffenheit sprechen und E-Fuels als Heilsbringer versprechen und damit ein Weiter-so in Aussicht stellen? Sind es die Medien, die auch 2024 noch Autoren auf Urlaubsfahrten schicken, auf denen erstaunlich viel schief geht, während Millionen von Autofahrern problemlos elektrisch durch ganz Europa fahren? Oder sind es vielleicht sogar die Autohersteller selbst, die der Politik öffentlich den schwarzen Peter zuschieben, aber selbst in wirtschaftlich schlechten Zeiten insgeheim doch lieber mehr Verbrenner verkaufen, weil sie damit mehr Geld verdienen? So schrieb das Handelsblatt Ende August. Die Flaute ist nicht nur Schicksal, sie folgt auch einem Drehbuch, das die Hersteller geschrieben haben. Vor allem VW und Stellantis standen diesbezüglich im Fokus der Analysten. Zumindest bei Stellantis lässt sich diese Vermutung auch an den deutschen Zulassungszahlen gut ablesen. 2024, also ein Übergangsjahr, um nochmal Kasse zu machen, bevor man 2025 wieder auf Elektromobilität umschaltet. Etwas mehr Licht ins Dunkel bringen möchte dazu ein neues E-Barometer der Huck-Versicherung. Die Datenlage ist dabei durchaus üppig und im Fokus steht ausschließlich der deutsche Privatkunde. Die Überschrift lautet: Neuer Gradmesser zur Entwicklung, Verbreitung und Akzeptanz der Elektromobilität in Deutschland. Datenbasis sind zum einen 13,9 Millionen bei der Huck versicherte Fahrzeuge und deren Besitzer. Bei Privatkunden hat man damit fast 25% Marktanteil. Ergänzt wird die Datenlage durch quartalsweise durchgeführte repräsentative Online-Befragungen mit jeweils rund 4000 Teilnehmern. Schauen wir zuerst auf die Quote der E-Auto-Wechselkunden im Bestand der Versicherten in den vergangenen 5 Jahren. Bei diesen Zahlen fällt auf, dass seit 2020 innerhalb des Jahresverlaufes immer eine Steigerung von Quartal zu Quartal zu sehen ist. Sogar dieses Jahr ist dieser Trend noch nachweisbar. Aber die 2024er Stagnation bzw. sogar ein Rückgang zeigt sich auch beim Blick auf die privaten Wechselkunden. Spannende Nebeninfo: Es gibt mehr Versicherte, die vom Diesel aufs E-Auto wechseln, als solche, die zuvor Benziner gefahren sind. Beim Blick auf den Fahrzeugbestand im Pool der Huck-Versicherten zeigt sich ein Anstieg bei Elektroautos, der aber nur relativ linear verläuft und aktuell in Richtung 3% Bestand geht. Die Verteilung über die einzelnen Bundesländer überrascht kaum. Interessanterweise ist aber das ostdeutsche Flächenland Brandenburg mit 2,6% E-Auto-Bestand relativ nah am Bundesdurchschnitt. Bei der Wechselquote im laufenden Jahr 2024 schaffte es Brandenburg sogar auf Platz 5 in Deutschland. Schreibt doch mal in die Kommentare, woran dieser Brandenburg-Effekt liegen könnte. Der Huck-Datenbestand zeigt aber auch eine deutliche Kopplung von E-Auto und Immobilienbesitz. Bei Hausbesitzern sind es 4,1% und bei Mietern nur 1,3%. Die weit verbreitete Skepsis und ein gespaltenes Meinungsbild zum Thema E-Auto zeigen sich auch in der August-Befragung des laufenden Jahres. Befürworter und Kritiker kommen auf ca. die gleichen Anteile. Ist das jetzt gut oder schlecht? Schauen wir noch auf die Zahlungsbereitschaft. Ein Drittel der Befragten möchten für ein E-Auto nicht mehr bezahlen als für einen vergleichbaren Verbrenner. Aber immerhin 19% können sich bis zu 10% Aufschlag vorstellen. Und wiederum ein ganzes Drittel ist sogar bereit, einen Aufschlag von mehr als 10% zu akzeptieren. Und die Praxis bestätigt ja auch solche Trends zur Preiseinschätzung. Beispiel BMW, dort ist man ja aktuell relativ erfolgreich mit der Elektrostrategie unterwegs. Das Center Automotive Research hatte jüngst in einer Studie für die beiden Topseller BMW iX1 und i4 nur 6-8% Preisaufschläge gegenüber vergleichbaren Verbrennern ermittelt. Zurück zum E-Barometer. Die Frage, ob das nächste Auto vollelektrisch sein wird, beantwortet immerhin knapp jeder fünfte Befragte über die Jahre klar mit Ja. Die Quote der Zustimmung ist dabei in den Altersgruppen sehr unterschiedlich. Oberhalb von 40 Jahren sind es 28%, bei den Jüngeren nur 12%. Schauen wir noch auf die anderen Antwortmöglichkeiten zur Frage. Hier gaben 29% der Befragten an, erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt umsteigen zu wollen, nämlich erst dann, wenn nur noch reine E-Autos zugelassen werden dürfen. Und jetzt kommt das dicke Ende, denn der Huck-Datenbestand zeigt auch einen sehr bedenklichen Trend. Es gibt nämlich auch einen Wechsel in die andere Richtung, also weg vom E-Auto, und das nächste ist dann zumindest nicht mehr vollelektrisch. Und dieser Trend wächst. Das heißt, die hier in der Grafik dargestellte Treue nimmt ab und liegt im laufenden Jahr nur noch bei 2/3. Das heißt, jeder dritte Huck-versicherte E-Auto-Besitzer, bei dem dieses Jahr ein Fahrzeugwechsel anstand, hat sich nicht wieder für ein E-Auto entschieden. Woran kann das liegen? Ich wage mal einen Erklärungsversuch zu dieser Statistik. Viele E-Auto-Kunden entscheiden sich für ein Leasing, bei manchen Modellen sogar über 90% der Kunden. 2020 und 2021 waren von Kleinwagen bis in die Kompaktklasse hinein Kampfpreise mit Leasingraten von 100 bis 200 Euro monatlich marktüblich, auch wegen der damals relativ harten Stufe der CO2-Verschärfung für die Hersteller. Nach 2 bis 4 Jahren landen diese Kunden dann wieder auf dem Leasingmarkt. Die Angebote der Händler lagen dann aber fürs gleiche Auto nicht selten bei der doppelten Monatsrate. Gleichzeitig gibt es für Verbrenner attraktive Leasingangebote, die deutlich unter den Raten für elektrische Modelle liegen. Das Ergebnis ist in der Grafik zu sehen. Mich interessiert natürlich, wie das bei euch aussieht. Wird der nächste voll elektrisch oder seid ihr vielleicht schon zum Verbrenner zurückgewechselt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und wenn nicht Elektro, dann bitte natürlich auch den Grund mit reinschreiben. Tesla Model 3 mit 700 Kilometer Reichweite. Manche Hersteller schauen ja beim Thema Elektro sehr genau auf ihre internen Zielmarken vor dem Hintergrund der CO2-Flottenziele und die anstehende Herausforderung durch die deutliche Verschärfung der Vorgaben im kommenden Jahr. Bei einigen hat man den Eindruck, sie lassen das Jahr 2024 etwas weniger ambitioniert verstreichen. Andere dagegen wollen einfach nur so viele Elektroautos verkaufen wie möglich, und zwar jetzt und nicht irgendwann. Und dazu gehört ganz sicher Tesla, und in den letzten Tagen kam wieder etwas frischer Wind in die Modellpalette. Nachdem zuletzt das Model 3 vor dem Hintergrund der Einführung von Strafzöllen im Juli um 1500 Euro im Preis nach oben ging, wurden jetzt für die Basisvariante und die Long-Range-Allrad-Variante die Preise um je 2500 Euro gesenkt. Die Basisversion rutscht damit wieder unter die 40.000 Euro Marke. Das später eingeführte Performance-Modell blieb in der aktuellen Preisrunde unverändert. Für die Belebung der Verkaufszahlen soll nun offenbar auch die Einführung einer neuen Variante des Model 3 führen, nämlich maximale Reichweite mit Hinterantrieb für 44.990 Euro. Tesla weist hier eine Normreichweite von 702 Kilometer aus. Die Reichweite in den zugrunde liegenden Tests soll sogar bei 729 Kilometern gelegen haben. Um diesen hohen Wert zu erreichen, hat Tesla aber etwas anders gemacht als bisher. Es geht um die zur Bestimmung der WLTP-Normierung eingesetzten Räder. In der Vergangenheit hat Tesla oft nur die aufpreispflichtigen Sonderräder für den WLTP-Wert zum Einsatz gebracht und die höhere Reichweite in Zusammenhang mit der Basisbereifung nur informativ als kleingedruckten Schätzwert angegeben. Bei der neuen Variante ist die Basisbereifung dagegen als Standard gesetzt, was laut Konfiguratorangabe immerhin 62 Kilometer mehr Reichweite bringt. Um diesen Umstand bereinigt, liegt das Plus an Reichweite gegenüber der Allrad-Version nur noch bei 11 bis 24 Kilometer. Die neue Variante ist aber immerhin 5.000 Euro günstiger als das Allradmodell. Wer allerdings lieber auf die Leasingraten im Tesla-Konfigurator schaut, für den ist das neue Model 3 ganz klar nur die zweite Wahl. In unserer Vergleichsrechnung für das jeweilige Allradmodell ohne Anzahlung bei 4 Jahren Laufzeit mit je 10.000 Kilometern ergeben sich Raten von 753 Euro fürs Model 3 zu 479 Euro beim Model Y. Damit ist die Monatsrate beim Model 3 um 57% teurer als für das Model Y. Und das zeigt sich dann natürlich auch in den Zulassungszahlen. Im laufenden Jahr wurden viermal mehr Model Y als Model 3 zugelassen. Frischen Wind gibt es aber auch im Konfigurator des Model Y in Deutschland. Hier ist jetzt eine 7-Sitzer-Konfiguration wählbar. Die dritte Sitzreihe kostet 2500 Euro Aufpreis und ist aktuell nur für die Variante maximale Reichweite mit Allradantrieb bestellbar. Wer aber jetzt auf einen voll nutzbaren 7-Sitzer hofft, dem empfehlen wir vor dem Kauf unbedingt eine Sitzprobe, denn in der dritten Reihe geht es vergleichsweise eng zu. Für Barkäufer wird das Model Y auf der Tesla-Seite im verfügbaren Bestand weiterhin mit 6.000 Euro Rabatt angeboten, was auch hier die Basis unter die 40.000 Euro Marke drückt. Elons Visionen. Am 10. Oktober war es soweit. Nachdem es bereits mehrfach verschoben wurde, waren die Erwartungen an das WeRobot-Event sehr groß. Tesla-Chef Elon Musk stellte der Welt seine Robotaxis vor. Das Robotaxi, von Elon Musk auch Cybercab genannt, ist seine Vision eines vollautonom fahrenden Taxis, das den innerstädtischen Personenverkehr revolutionieren soll. Das Robotaxi verfügt über zwei Sitze und Scherentüren. Von innen ähnelt es dem Model 3, nur ohne Lenkrad und Pedale. Viele Beobachter wünschen sich tatsächlich, dass diese Bauform als Model 2 mit Lenkrad und Pedalen angeboten wird. Zu einem günstigen Einstiegsmodell verlor Elon aber kein Wort. Wenn es dennoch kommt, wird es vermutlich erst unmittelbar vor Verkaufsstart veröffentlicht, weil sonst die Nachfrage nach Model 3 und Y einbrechen könnte. Die vorgestellte Vision wird ausschließlich induktiv geladen, ein Ladeanschluss ist nicht vorgesehen. Die Produktion soll 2026 beginnen und die Fahrzeuge sollen weniger als 30.000 Dollar kosten. Musk plant eine Flotte selbstfahrender Tesla-Taxis, die Fahrgäste dann per App bestellen können. Eine Fahrt mit dem Cybercab soll nur 20 Cent pro Meile kosten. Neben dem Cybercab stellte Tesla auch den vollautonomen RoboVan vor. Dieser Bus soll Platz für bis zu 20 Personen bieten. Tesla verspricht maximale Effizienz bei minimalen Betriebskosten. Auch Güterverkehr ist so natürlich möglich. Außerdem zeigte Musk die aktuelle Version des Optimus-Roboters, bei dem laut Musk große Fortschritte erzielt wurden. Die Optimus-Roboter führten eine Tanzeinlage auf, mischten sich autonom unter die Besucher und wurden als Barkeeper eingesetzt. Komplexe Aufgaben wie das Servieren von Getränken und die Unterhaltung mit Gästen wurden jedoch von Menschen ferngesteuert. Laut Musk wird Optimus das wichtigste Produkt aller Zeiten sein und ein, so wörtlich, Zeitalter des Überflusses einläuten. Tesla plant, Optimus irgendwann für $20,000 bis $30,000 anzubieten. Insgesamt gab es wenig konkrete neue Informationen zu Elons Vision. Musk hatte bereits in der Vergangenheit Robotaxis angekündigt und sie als zentralen Bestandteil der Zukunft von Tesla bezeichnet. Schon vor Jahren versprach er, dass alle Tesla-Besitzer ihre Autos in naher Zukunft als Taxis zum Geldverdienen auf die Straße schicken können. Grundvoraussetzung für Robotaxis ist, dass Tesla die Softwareprobleme für das autonome Fahren ohne menschliches Eingreifen löst, was seit 2016 ja als in Kürze verfügbar verkauft wird. Aber Musk räumte auf dem Event ein, dass er dazu tendiert, Zeitpläne zu optimistisch einzuschätzen. Fragwürdige Preisumstellung an Tesla Supercharger. Das Thema klingt vielleicht zunächst harmlos, ist aber aus meiner Sicht rechtlich durchaus brisant und hat möglicherweise Signalwirkung auf die Preisgestaltung für öffentliches Laden, und zwar dahingehend, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Anfang des Monats hat Tesla seine Abrechnung für das Laden an den Superchargern in Österreich von einer kilowattstundenbasierten Berechnung auf einen reinen Zeittarif umgestellt. In der Praxis kam das bei vielen Kunden nicht so gut an und es gab einiges an Zuschauerpost. Immerhin 6,4% unserer Zuschauer kommen ja aus Österreich. Das Land ist aber auch ein beliebtes Urlaubsziel für viele Deutsche und Transitland für Fahrten in den Süden. Schauen wir zunächst auf das neue Preismodell, hier am Beispiel der Preise für die Tesla-Fahrer. Die neuen Preise werden natürlich jederzeit, also auch vor dem Laden, sowohl in der Tesla-App und für Tesla-Fahrer auch im Fahrzeug angezeigt. Hier das Beispiel Supercharger Völkermarkt. Bei 0 bis 60 kW Leistung wird die Minute zu 31 Cent abgerechnet, bei 60 bis 100 kW dann 63 Cent, bis 180 kW 98 Cent und über 180 kW 1,65 Euro pro laufende Minute des Ladevorgangs. Aber was kostet jetzt eine Kilowattstunde? Dazu gab es Zuschauerpost zur besagten Station. Wir haben heute unseren Tesla am Supercharger in Völkermarkt Kärnten geladen und nicht wie sonst ca. 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, sondern ca. 1 Euro. Auch die passende Rechnung können wir zeigen. Nur den Preis von 1 Euro pro Kilowattstunde können wir nicht prüfen, denn auf der Rechnung steht natürlich nicht drauf, wie viele Kilowattstunden das Auto geladen hat. Im Fahrzeugdisplay werden natürlich auch Kilowattstunden angezeigt, wobei man natürlich dort grob mit 5% zusätzlich zu zahlenden Ladeverlusten rechnen und die entsprechend aufschlagen muss. Ein Schockerlebnis hatte auch der nächste Zuschauer aus Bayern, der nach eigenen Angaben bereits 80.000 Kilometer Ladeleistung am Supercharger bezogen hat. Hier zunächst eine Rechnung vom September aus Österreich. Der Preis pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer lag damals laut Rechnung bei 42 Cent. Und hier die Rechnung an der gleichen Station am 3. Oktober. Berechnet werden insgesamt 41 Minuten zum Preis von 42,19 Euro. Über eine entsprechende App hatte der Kunde aber auch Zugriff auf weitere Daten, konkret also auch die geladenen Kilowattstunden, wie sie von der Säule geliefert wurden und was davon im Fahrzeug angekommen ist. Ab Ladesäule, also inklusive der anfallenden Ladeverluste im Fahrzeug, waren es 51 Kilowattstunden. Somit ergibt sich ein Preis von 83 Cent pro Kilowattstunde für diesen Ladevorgang. Aber aller Anfang ist schwer. In beiden Fällen waren die Abrechnungen von Tesla fehlerhaft. Berechnet werden nämlich beiden Zuschauern nur zwei Preisstufen, und zwar die niedrige und die höchste. Demnach müsste es also im Ladevorgang einen Sprung gegeben haben und die Ladeleistung müsste ohne Zwischenstufen von über 180 kW auf unter 60 kW gefallen sein. Laut Zuschauermitteilung hat Tesla den Fehler aber inzwischen eingeräumt und zumindest einer der Einsender, die sich diesbezüglich gemeldet hatten, hat gestern eine Gutschrift über den kompletten Rechnungsbetrag bekommen. Aber was kostet denn die Kilowattstunde nun wirklich nach dem neuen Tarifmodell? Naja, jede Kilowattstunde hat eben ihren eigenen Preis. Das Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum hat mir die Rechenarbeit abgenommen. Hier mal eine Übersicht, in der einige Fixpunkte aus der Preistabelle berechnet wurden. Man sieht also ein ziemliches Durcheinander, da die resultierenden Kilowattstundenpreise an den Preisgrenzen sich jeweils verdoppeln können. Und ein anderer Nutzer hat das Ganze nochmal grafisch aufbereitet und man sieht über den Ladevorgang preislich eine Art Sägezahnprofil. Aber wenn man Ladeleistungen von unter 40 Kilowatt Leistung meidet, wird man bei korrekter Abrechnung bei ca. 45 Cent pro Kilowattstunde herauskommen. Tja, aber warum macht Tesla denn sowas? Das Unternehmen ist ja nicht dafür bekannt, Dinge komplizierter zu machen, sondern eigentlich ja eher einfacher. Den Erklärungsbedarf hat offenbar auch Tesla gesehen und es gab ein Statement von Tesla Charging auf X. Die österreichische Preisgestaltung pro Minute ist temporär und regulierungsbedingt. Wir sind bestrebt, den besten Wert zu liefern mit Sitzungspreisen, die vergleichbar oder niedriger als zuvor sind. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir Anpassungen vornehmen. Es sind Upgrades an unseren österreichischen Supercharger-Stützpunkten geplant, die die pro Kilowattstunde Einfachheit wiederherstellen werden, die wir und unsere Kunden lieben. Also ganz offensichtlich ist es hier eine regulatorisch erzwungene Umstellung. Der genaue Grund wird zwar nicht genannt, aber was außer dem Eichrecht sollte der Grund für diesen Schritt sein? Seit Juni 2023 gelten auch in Österreich verschärfte Vorschriften des Eichrechts und eine zeitbasierte Abrechnung wurde schon damals als Ausweichmöglichkeit erwähnt. Und jetzt wird's brisant, denn seit April 2024 gibt es eine neue EU-Verordnung mit der schönen Abkürzung A4 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Solche EU-Verordnungen stehen ja bekanntlich über dem nationalen Recht. Und hier noch der entsprechende Passus, was in der EU-Verordnung zum aktuellen Thema drinsteht. An öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit einer Ladeleistung von 50 kW oder mehr beruht der vom Betreiber berechnete Ad-hoc-Preis auf dem Preis pro Kilowattstunde für den gelieferten Strom. Es gibt ja viele schwammige Formulierungen in dieser neuen EU-Verordnung, an denen sich die Branche derzeit reibt, aber dieser Satz lässt keinerlei Interpretationsspielräume zu. Ad-hoc muss nach Kilowattstunden abgerechnet werden. Zulässig ist lediglich folgende Ergänzung. Darüber hinaus, gemeint ist also zusätzlich zum Kilowattstundenpreis, können die Betreiber dieser Ladepunkte eine Nutzungsgebühr als Preis pro Minute erheben, um eine lange Belegung des Ladepunktes zu verhindern. Aber das Ganze gilt nur ad hoc. Und Tesla-Fahrer laden ja bekanntlich per Einstecken und los geht's und das ist klar vertragsbasiert. Dafür hat die neue EU-Verordnung keine Spielregeln aufgestellt, das heißt rechtlich ist alles möglich und Tesla ist bei den Tesla-Fahrern klar im legalen Bereich. Vertragsbasiert ist auch, wenn Fremdmarken über ein Monatsabo von 9,99 Euro eine Mitgliedschaft erwerben, auch hier darf Tesla auf Minutenbasis abrechnen. Fraglich ist, wenn ich als Fremdkunde die App benutze, dort meine Kreditkarte hinterlege und ohne Abo lade. Ist das jetzt ad hoc oder vertragsbasiert? Aber diese Grauzone überspringen wir jetzt einfach mal, denn als Kunde kann ich die Supercharger ja auch über die Tesla-Webseite vertragslos ganz ohne App freischalten, indem ich bei jedem Ladevorgang vorab meine Kreditkartendaten einzeln eingebe. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich einen Tesla Supercharger in Österreich ad hoc benutze. Auch hier werden ausschließlich Minutenpreise angezeigt. Und das ist laut EU-Verordnung unzulässig oder man könnte auch sagen verboten. Oder illegal. Tesla war offenbar unter Druck und hatte die Wahl, sich mit dem österreichischen Eichamt anzulegen oder mit der EU. Wie Tesla diese Frage für sich beantwortet hat, seht ihr selbst. Aus meiner Sicht ist die A4-Verordnung bisher ein zahnloser Tiger, der in vielen Bereichen nicht das bringt, was das Regelwerk eigentlich erreichen wollte. Viele Formulierungen sind bewusst schwammig und müssen wohl erst zukünftig noch von Gerichten klar definiert werden. Aber wenn sich selbst der größte Betreiber von Ladeinfrastruktur in Europa nicht an die klar definierten EU-Vorgaben hält, ist das aus meiner Sicht auch ein Stück weit eine Signalwirkung für die andauernde Narrenfreiheit in der Branche. Das Ganze natürlich zu Lasten der Elektromobilität, zu Lasten eines fairen Wettbewerbs und nicht förderlich für günstigere Preise an Ladestationen, wobei sich dieser Teil der Kritik natürlich nicht an Tesla richtet. Hoffen wir aber für die Tesla-Fahrer, dass auch Tesla in Österreich bald zu Preisen zurückkehren kann, die Kunden dann auch wieder verstehen. Laden zum halben Preis klingt irgendwie einfacher. Das Laden an Standorten des Einzelhandels ist ein großer Wachstumsmarkt. Der Aufbau von Ladestationen an Supermärkten ist vor allem auch gut geeignet, um Kunden ohne private Möglichkeit den Umstieg aufs E-Auto zu ermöglichen. Branchenführer NBW hat diverse Kooperationen mit Einzelhandelsketten. Zuletzt hatte ja Globus sogar eine Doppelkooperation mit NBW und Tesla vermeldet. Auch die Pfalzwerke setzen stark auf Einzelhandelsstandorte. Teilweise nehmen große Handelsketten das Thema aber komplett in Eigenregie, so zum Beispiel Aldi oder die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland. Die angebotenen Preise für das Aufladen sind meist relativ günstig und natürlich ist es das Ziel der Anbieter, nicht nur Strom zu verkaufen, sondern die Kunden auch in die eigenen Läden zu holen. Kaufland vermeldet jetzt einen neuen Meilenstein und zwar den 500. Schnellladepunkt. Aktuell bieten bereits 300 Standorte in Deutschland Ladestationen und damit auch Kunden den Weg in die Kauflandmärkte finden, die bisher vielleicht noch nicht da waren, startete Kaufland jetzt eine Aktion. Zur Feier des 500. Schnellladepunkts bietet Kaufland in den kommenden beiden Wochen, also noch bis zum 30. Oktober, den Strom zum halben Preis an. Schnelles Laden kostet so nur noch 24 Cent pro Kilowattstunde und AC-Laden 14,5 Cent pro Kilowattstunde. Was muss ich als Kunde tun, um den Rabatt zu bekommen? Ich muss mir natürlich die passende Rabatt-App besorgen, denn die rabattierten Preise gibt's nur über die Kaufland-App inklusive der dort hinterlegten digitalen Kaufland-Card. Und zur Zahlung des Ladevorgangs benötigt man die in der Kaufland-Card integrierte Zahlungsfunktion Kaufland Pay. Dafür verifiziert man zunächst einmalig seine Bankverbindungsdaten. Anschließend kann man in der App unter E-Mobilität die gewünschte Ladesäule auswählen und den Ladevorgang starten. Erlkönigschau. Seit einigen Wochen auf den Straßen unterwegs ist die neue V-Klasse von Mercedes, die 2026 auf den Markt kommen soll. Zwei Testwagen wurden auch von Eberhard gesehen, hier auf der Kaunertaler Gletscherstraße. Eine weitere Sichtung gab es nicht weit entfernt in Trento. Die Bilder stammen von Stefan. Technisch wird das Fahrzeug auf der neuen VEN-EA-Plattform basieren. Auch Mercedes selbst hat kürzlich erste Prototypenbilder veröffentlicht. Eine spannende Bilderserie liefert Justin, aufgenommen diese Woche am Tesla Supercharger Böblingen. Das Auto ist ein Testfahrzeug des neuen BYD EVALI. Vorgestellt wurde das Fahrzeug kürzlich auf der IAA Transportation in Hannover, hier zu sehen ohne Tarnung auf Bildern von Peter Schwirz von Elektriv. Angeboten werden zwei verschiedene Längenvarianten mit maximal 18 Kubikmetern Ladevolumen und Zuladungen zwischen 700 und 1450 Kilogramm. Der 80 Kilowattstunden Akku soll Reichweiten bis 250 Kilometer ermöglichen. Die maximale Ladeleistung ist mit 188 Kilowatt angegeben. Eine Ladezeit wurde jedoch noch nicht genannt. Der Testwagen am Supercharger war unterwegs mit tschechischen Sonderkennzeichen. Und hier noch einer, der ist zwar kein Erlkönig, aber ein absoluter Exot und das noch dazu unterwegs auf Leipzigs Straßen. Das Auto ist ein Cadillac Lyriq 600 E4, zugelassen mit Frankfurter Kennzeichen. Die Marke Cadillac hat es im laufenden Jahr in Deutschland auf 148 Zulassungen geschafft, darunter drei sonstige, von denen einer vermutlich das hier gezeigte Auto ist. Vielen Dank für die Bilder an Ralf. Für heute war's das. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche hier wieder. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.